Wer ist schuld an der Revolution? Einem Vater wird die Unglücksmeldung beigebracht, dass seine Tochter bei einem Reitunfall umgekommen ist. Er möchte sie sehen, er will den Leichnam des geliebten schönen Kindes einbalsamieren lassen. Allein der Geistliche, der sie eilig bestattet hat, behauptet, dafür seien die Überreste zu grässlich entstellt gewesen. Oh, lass mich schweigen, dass nicht meine Worte auch die Erinnerung der Verlorenen schänden. Lass mich's verhehlen, wie sie durchs Gebüsch, durch Felsen hergeschleift, entstellt und blutig, zerrissen und zerschmettert und zerbrochen, unkenntlich mir im Arm zur Erde hing. Dem hadernden Vater raubt er sogar das Bild des blühenden geliebten Wesens. Was sollte ich tun? Dich zu dem Sarge führen, den tausend fremde Tränen schon benetzt, als ich das morsche, schlotternde Gebein zu ruhiger Verwesung eingeweiht? Doch die grausame Schilderung ist Lüge. Der Unfall wird dem Vater nur vorgespiegelt, während die Tochter in Wahrheit entführt und aus dem Verkehr gezogen wurde. Denn sie ist die Frucht eines Seitensprungs des Vaters, eines Herzogs, und sollte demnächst legitimiert und in den Stand einer Prinzessin von Geblüt erhoben werden. Dies aber möchte der legitime Sohn des Herzogs verhindern. Darum wird dem verzweifelnden Vater diese blutige Komödie vorgespielt: Deine Tochter ist tot und dazu noch so entstellt, dass wir sie leider schon begraben und deinen Blicken entziehen mussten. Der Zuschauer, wir sind im Schauspiel, wurde kurz zuvor Zeuge der Vorbereitung dieser schaurigen Intrige. Der Geistliche weiß, dass er seine Erfindung möglichst drastisch vorzubringen hat, damit sie sich glaubhaft und unauslöschlich einprägt. Der Irrtum soll im ersten Augenblick auf alle künftige Zeit gewaltig wirken. An ihrer Gruft, an ihrer Leiche soll die Fantasie erstarren. Tausendfach zerreiß ich das geliebte Bild und grabe dem Sinne des entsetzten Hörenden mit Feuerzügen dieses Unglück ein. Sie ist dahin für alle. Sie verschwindet ins Nichts der Asche. Jeder kehret schnell den Blick zum Leben und vergisst im Taumel der treibenden Begierden, dass auch sie im Reigen der Lebendigen geschwebt. Was ich hier in den gemessenen Formen einer klassischen, in makellosen Blankversen voranschreitenden Tragödie unter vornehmen, erzogenen Menschen abspielt, ist grässlich, niederträchtig. Vor allem ist es ein Gewaltexzess, der sich allerdings nur in Worten abspielt, in der Imagination. Seit der Antike arbeiteten Tragödien mit Botenberichten von Unglück und Gewalt. Tragödien fanden in Worten und Reden statt, während die eigentlichen Taten der Handlung sich jenseits der Bühnenfront abspielten, bestenfalls in Schreien aus dem Hintergrund erfahrbar. Dieses Muster hat Goethe in seinem 1803 uraufgeführten Drama »Die natürliche Tochter« auf die Spitze getrieben. Der Botenbericht handelt von einem fiktiven, absichtsvoll erfundenen Unheil. Allerdings entfaltet die Erfindung auf den Adressaten, den getäuschten Vater, die ganze Gewalt eines realen Entsetzens. Die Zuschauer werden als Zeugen der Täuschung zugleich Zeugen eines echten Schmerzes. Goethe verarbeitete in seinem Drama einen realen Fall, den die zeitgenössischen Memoiren der angeblich Getöteten einer Prinzessin von Bourbon-Conti berichteten. Die Geschichte spielte anderthalb Jahrzehnte vor der Französischen Revolution um 1771. Der Germanist Hans-Jürgen Schinks, einer der Großen seines Faches, hat entdeckt, dass die Darstellung der verstümmelten Leiche bei Goethe Berichte von einem verbürgten Greuel der Revolution aufgreift, der öffentlichen Tötung der Prinzessin von Lamballe, einer engen Freundin von Marie-Antoinette, im Jahr 1792. Dieser Fund macht plausibel, warum Goethe die natürliche Tochter als Beginn einer Trilogie zur Revolution anlegte. Die Hofintrige enthält mit ihrer imaginierten Gewalt eine Vorausdeutung, so Schinks, auf die Schreckensherrschaft. den Terror von 1792-93. Man muss aber festhalten, es bleibt eine Hofintrige, was Goethe dahinstellt. Jakobiner, enthemmter Pöbel, die Akteure der Revolution, sind weit weg. Auf der Bühne stehen die Spitzen der Gesellschaft. König, Herzog, ein Sekretär, ein Weltgeistlicher, eine Gouvernante, das Personal bürgerlicher Trauerspiele im höfischen Umfeld, wie in Schillers Kabale und Liebe. Bis ins hohe Alter hat Goethe daran festgehalten, dass Revolutionen nie Schuld des Volkes sind, sondern immer der Regierung. Darum hat ihn der spektakulärste Skandal des Ancien Regime, die Halsbandaffäre, schon vor 1789 mit Entsetzen erfüllt. Eine Hochstaplerin nahm als vermeintliche Strohfrau der Königin ein unermesslich teures Brillantenkollier von einem Kardinal entgegen, der sich bei Marie Antoinette einschmeicheln wollte. Der Betrug flog auf, aber er beschädigte das Ansehen der angeblich prunksüchtigen Königin unwiderruflich. Goethe schrieb im Rückblick seiner Tag- und Jahreshefte: Schon im Jahr 1785 hatte die Halsbandgeschichte einen unaussprechlichen Eindruck auf mich gemacht. In dem unsittlichen Stadt-, Hof- und Staatsabgrunde, der sich hier eröffnete, erschienen mir die gräulichsten Folgen gespensterhaft. Wobei ich mich so seltsam benahm, dass Freunde, unter denen ich mich eben auf dem Lande aufhielt, als die erste Nachricht hiervon zu uns gelangte, mir nur spät, als die Revolution längst ausgebrochen war, gestanden, dass ich ihnen damals wie wahnsinnig vorgekommen sei. In seiner Kampagne in Frankreich resümierte Goethe: Jene Erschütterung ergriff die Grundfesten des Staates, vernichtete die Achtung gegen die Königin und gegen die oberen Stände überhaupt. Denn leider alles, was zur Sprache kam, machte uns das greuliche Verderben deutlich, worin der Hof und die Vornehmeren befangen waren. Von diesem greulichen Verderben der Vornehmeren handelt auch das oft unterschätzte Drama Die natürliche Tochter. Es nimmt den Terror vorweg, aber als leichtfertiges Spiel der besseren Stände. Warum denn wie mit einem Besen wird so ein König hinausgekehrt? Wären's Könige gewesen, sie stünden noch alle unversehrt. Selbsterprobung. Auch Goethe-Stellen haben ihre Konjunkturen. Im Ersten Weltkrieg entdeckte man die Passage der Kampagne in Frankreich, in der Goethe schildert, wie er bei Valmy 1792 ins feindliche Feuer ritt, um das Kanonenfieber zu erproben, die Befangenheit im Kugelhagel. Ich hatte so viel vom Kanonenfieber gehört und wünschte zu wissen, wie es eigentlich damit beschaffen sei. Langeweile und ein Geist, den jede Gefahr zur Kühnheit, ja zur Verwegenheit aufruft, verleitete mich, ganz gelassen nach dem Vorwerk Lalune hinaufzureiten. Was Goethe in der Feuerzone erfuhr, hat eine äußere und eine innere Dimension. Er beschreibt, was er sah und hörte und wie diese Sensationen sein eigenes Wahrnehmen verwandelten. Ich war nun vollkommen in die Region gelangt, wo die Kugeln herüberspielten. Der Ton ist wundersam genug, als wäre er zusammengesetzt aus dem Brummen des Kreisels, dem Butteln des Wassers und dem Pfeifen eines Vogels. Sie waren weniger gefährlich wegen des feuchten Erdbodens. Wo eine hinschlug, blieb sie stecken, und so ward mein törichter Versuchsritt wenigstens vor der Gefahr des Rikoschtierens gesichert. Unter diesen Umständen konnte ich jedoch bald bemerken, dass etwas Ungewöhnliches in mir vorgehe. Ich achtete genau darauf, und doch würde sich die Empfindung nur gleichnisweise mitteilen lassen. Es schien, als wäre man an einem sehr heißen Orte und zugleich von derselben Hitze völlig durchdrungen, sodass man sich mit demselben Element, in welchem man sich befindet, vollkommen gleich fühlt. Die Augen verlieren nichts an ihrer Stärke noch Deutlichkeit. Aber es ist doch, als wenn die Welt einen gewissen braun-rötlichen Ton hätte, der den Zustand sowie die Gegenstände noch apprehensiver macht. Von Bewegung des Blutes habe ich nichts bemerken können, sondern mir schien vielmehr alles in jener Glut verschlungen zu sein. Hieraus erhellet nun, in welchem Sinne man diesen Zustand ein Fieber nennen könne. Bemerkenswert bleibt es indessen, dass jenes grässlich-bängliche nur durch die Ohren zu uns gebracht wird. Denn der Kanonendonner, das Heulen, Pfeifen, Schmettern der Kugeln durch die Luft ist doch eigentlich Ursache an diesen Empfindungen. Es geht also um eine Selbsterprobung, begünstigt von Langeweile und Neugier. Aufgezeichnet wird nicht ein militärischer Vorgang, sondern eine Sinneserfahrung. Die Methode der Beschreibung ähnelt frappierend Goethes Bericht vom Aufstieg zum Vesuv am 6. März 1787 in der italienischen Reise. Der Vulkan war zu dieser Zeit aktiv. Die Tour, die Goethe zusammen mit dem Maler Tischbein und zwei Führern machte, nicht ohne Gefahr. Wir umkreisten nunmehr den immer qualmenden, Stein und Asche auswerfenden Kegelberg. Solange der Raum gestattete, in gehöriger Entfernung zu bleiben, war es ein großes, geisterhebendes Schauspiel. Erst ein gewaltsamer Donner, der aus dem tiefsten Schlunde hervortönte, sodann Steine, größere und kleinere, zu Tausenden in die Luft geschleudert, von Aschenwolken eingehüllt. Der größte Teil fiel in den Schlund zurück, die anderen, nach der Seite zugetriebenen Brocken, auf die Außenseite des Kegels niederfallend, machten ein wunderbares Geräusch. Erst plumpten die schwereren und hupften mit dumpfem Getön an die Kegelseite hinab, die geringeren klapperten hinterdrein, und zuletzt rieselte die Asche nieder. Auch hier kann Goethe der Gefahr nicht widerstehen. Wie aber durchaus eine gegenwärtige Gefahr etwas Reizendes hat und den Widerspruchsgeist im Menschen auffordert, ihr zu trotzen, so bedachte ich, dass es möglich sein müsse, in der Zwischenzeit von zwei Eruptionen den Kegelberg hinauf an den Schlund zu gelangen. Oben warten gewaltige Anblicke auf den wagemutigen Wanderer. Hier standen wir an dem ungeheuren Rachen, dessen Rauch eine leise Luft von uns ablenkte, aber zugleich das Innere des Schlundes verhüllte, der ringsum aus tausend Ritzen dampfte. Durch einen Zwischenraum des Qualmes erblickte man hier und da geborstene Felsenwände. Der Anblick war weder unterrichtend noch erfreulich, aber eben deswegen, weil man nichts sah, verweilte man, um etwas herauszusehen. Auf einmal erscholl der Donner, die furchtbare Ladung flog an uns vorbei, wir duckten uns unwillkürlich, als wenn uns das vor den niederstürzenden Massen gerettet hätte. Die kleineren Steine klapperten schon, und wir, ohne zu bedenken, dass wir abermals eine Pause vor uns hatten, froh, die Gefahr überstanden zu haben, kamen mit der noch rieselnden Asche am Fuße des Kegels an, Hüte und Schultern genugsam eingeäschert. Man sieht kaum etwas, obwohl man sehr viel hört, also versucht man etwas herauszusehen. Goethe beobachtet auch hier nicht nur äußere Vorgänge, sondern zugleich die eigene Wahrnehmung. Lärm und Höhe, die beiden Sensationen, die Goethe in Valmy und am Vesuv erprobte, hatten ihn als Studenten in Straßburg noch so beängstigt, dass er sie in einer Art von Konfrontationstherapie gezielt aufsuchte, um der Befangenheit Herr zu werden. So erzählt er in Dichtung und Wahrheit. Ein starker Schall war mir zuwider, krankhafte Gegenstände erregten mir Ekel und Abscheu. Besonders aber ängstigte mich ein Schwindel, der mich jedes Mal befiel, wenn ich von einer Höhe herunterblickte. Allen diesen Mängeln suchte ich abzuhelfen, und zwar, weil ich keine Zeit verlieren wollte, auf eine etwas heftige Weise. Abends beim Zapfenstreich ging ich neben der Menge Trommeln her, deren gewaltsame Wirbel und Schläge das Herz im Busen hätten zersprengen mögen. Ich erstieg ganz allein den höchsten Gipfel des Münsterturms und saß in dem sogenannten Hals, unter dem Knopf oder der Krone, wie man's nennt, wohl eine Viertelstunde lang, bis ich es wagte, wieder heraus in die freie Luft zu treten. Goethe wiederholte solche Erfahrungen, bis er immun war. Ebenso wie Besuche in der Anatomie, um sein Ekelgefühl vor krankhaften Gegenständen zu besiegen. Das passt zu einer erst 1999 in einem französischen Gesprächsbericht der Weimarer Erbherzogin Maria Pawlowna bekannt gewordenen Variante seines Berichts vom Kanonenfieber. Ihr erzählte Goethe, er sei ein zweites Mal in die Kanonade geritten, um zu erfahren, ob er das Kanonenfieber immer noch spüren würde. Doch nein. L'habitude qu'il commençoit à prendre de la chose affaiblit beaucoup cette sensation. Die einsetzende Gewöhnung schwächte die Empfindung stark ab. Selbsterprobung, Selbstbeherrschung, Souveränität in Gefahr und sinnlicher Überwältigung, darin bestand Goethes Interesse am Krieg. Um zu begreifen, dass der Himmel überall blau ist, braucht man nicht, um die Welt zu reisen. Lieber Tod als Anarchie. Auf der Rückreise von Messina nach Neapel gerieten Goethe und sein Begleiter, der Maler Kniep, in Seenot. Leicht hätten sie dabei umkommen können. Es war kein Sturm, sondern eine Flaute, die ihr Schiff bedrohte. Die Fahrt hatte ruhig begonnen. In der Meerenge von Messina passiert man die Felsen, die bei Homer als Skylla und Charybdis mit tödlicher Gefahr drohen. Am 13. Mai 1787 aber ganz friedlich und weit voneinander entfernt in der Sonne liegen. Goethe reflektiert über Wahrnehmungen. Man hat sich bei Gelegenheit beider in der Natur so weit auseinanderstehenden, von dem Dichter so nah zusammengerückten Merkwürdigkeiten über die Fabelei der Poeten beschwert und nicht bedacht, dass die Einbildungskraft aller Menschen durchaus Gegenstände, wenn sie sich solche bedeutend vorstellen will, höher als breit imaginiert und dadurch dem Bilde mehr Charakter, Ernst und Würde verschafft. Tausendmal habe ich klagen hören, dass ein durch Erzählung gekannter Gegenstand in der Gegenwart nicht mehr befriedige. Die Ursache hiervon ist immer dieselbe. Einbildung und Gegenwart verhalten sich wie Poesie und Prosa. Jene wird die Gegenstände mächtig und steil denken, diese sich immer in die Fläche verbreiten. Leider kann Goethe die Fahrt nicht genießen, weil er seekrank wird und sich unter Deck flachlegen muss. Nur Brot und Rotwein, dazu seekranke Betrachtungen über die unglückliche Geschichte Siziliens. Das Schiff kämpft derweil mit ausbleibendem Wind, es muss mühsam kreuzen und braucht lange, bis es endlich den Golf von Neapel erreicht. Unterdessen verbreitet sich Unzufriedenheit auf dem überfüllten Schiff. Was taugen Kapitän und Steuermann überhaupt? Goethe, wieder an Deck, warnt vor Gerüchten. Er sieht schon kommen, was alsbald eintritt, Gefahr von Massenpanik. Denn die Windstille, die weiter herrliche Ausblicke auf Abendstimmungen über dem Meer eröffnet, ist durchaus gefahrvoll. Sie lässt das Schiff wehrlos gegen eine um Capri kreisende mächtige Strömung. Wenn es in sie gezogen wird, kann es an den Felsschroffen der Insel zerschellen. Notmaßnahmen werden getroffen, Ruderer sollen das Schiff mit dem Rettungsboot fortziehen, vergebens. Schon werden Stangen ausgepackt, um das Schiff, Goethe nennt es schwankend und schwippend, vom Felsenufer abzustoßen. Ziegenhirten, die oben auf der Insel bei ihren Feuern sitzen, schreien hohl auf, da unten strandet das Schiff. Bedrohlich beschreibt Goethe die Eskalation der Stimmung auf dem Schiff, wo ein großes Schreien und Schimpfen gegen den Kapitän beginnt, an dessen Ruhe und Besonnenheit nun doch alles hängt. Es seien vor allem die Frauen gewesen, die schalten und toben. Goethe kann nicht anders, er muss eingreifen. Mir aber, dem von Jugend auf Anarchie verdrießlicher gewesen als der Tod selbst, war es unmöglich, länger zu schweigen. Ich trat vor sie hin und redete ihnen zu. Ich stellte ihnen vor, dass gerade in diesem Augenblick ihr Lärmen und Schreien denen, von welchen noch allein Rettung zu hoffen sei, Ohr und Kopf verwirrten, so dass sie weder denken noch sich untereinander verständigen könnten. »Was euch betrifft«, rief ich aus, »kehrt in euch selbst zurück und dann wendet euer brünstiges Gebet zur Mutter Gottes, auf die es ganz allein ankommt. Ob sie sich bei ihrem Sohne verwenden mag, dass er für euch tue, was er damals für seine Apostel getan, als auf dem stürmenden See Tiberias die Wellen schon in das Schiff schlugen, der Herr aber schlief. Der jedoch, als ihn die Trost und Hilflosen aufweckten, sogleich dem Winde zu ruhen gebot, wie er jetzt der Luft gebieten kann, sich zu regen, wenn es anders sein heiliger Wille ist.« Und Goethe hat Erfolg. Aus wüstem Lärmen wird leidenschaftliches Gebet. Er aber muss wieder auf sein Krankenlager in die Kajüte. Dort denkt er an die biblische Episode, an die er seine Zuhörerin soeben erinnert hatte. Jesus fährt mit seinen Jüngern über den See Tiberias, es ist der See Genezareth, und sie geraten, wie der Evangelist Markus berichtet, in einen Sturm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, »Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen?« Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, »Schweig, verstumme!« Und der Wind legte sich, und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, »Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben?« Auch Goethe überschläft die gefahrvollsten Momente an diesem 14. Mai 1787. Ich legte mich halb betäubt auf meine Matratze, doch aber mit einer gewissen angenehmen Empfindung, die sich vom See Tiberias herzuschreiben schien, denn ganz deutlich schwebte mir das Bild aus Merians Kupferbibel vor Augen. Und so bewährt sich die Kraft aller sinnlich-sittlichen Eindrücke jedes Mal am stärksten, wenn der Mensch ganz auf sich selbst zurückgewiesen ist. Wie lange ich so in halbem Schlafe gelegen, wüsste ich nicht zu sagen. Aufgeweckt aber ward ich durch ein gewaltsames Getöse über mir. Ich konnte deutlich vernehmen, dass es die großen Seile waren, die man auf dem Verdeck hin und wieder schleppte. Dies gab mir Hoffnung, dass man von den Segeln Gebrauch mache. Nach einer kleinen Weile sprang Kniep herunter und kündigte mir an, dass man gerettet sei. Der gelindeste Windshauch habe sich erhoben. Wie bei Skylla und Charybdis wird also auch jetzt ein Abgleich von Einbildung und Wirklichkeit gemacht, hier mit dem Neuen Testament und seiner Bebilderung durch den Kupferstecher Matthäus Merian. Dessen Bilderbibel war eins der Lieblingsbücher des Knaben Goethe, ihm unvergesslich. Der Kupferstich, der den süß schlafenden Christus auf dem von wilden Wogen umdrängten, von entsetzten Männern bevölkerten Schiff zeigt, ist wirklich entzückend. Dass ihm Anarchie verdrießlicher sei als der Tod, das hat Goethe später noch einmal ganz ähnlich verlauten lassen, in seinem Rückblick auf Mainz 1793, als es darum ging, einen Mob von Lynchjustiz gegen Jakobiner abzuhalten. Es liege, so Goethe, nun einmal in seiner Natur. Er wolle lieber eine Ungerechtigkeit begehen, als Unordnung ertragen. Aber das ist eine andere Geschichte, auch sie, tolle Literatur. Die Menge schwankt im ungewissen Geist, Dann strömt sie nach, wohin der Strom sie reißt.